In meinem Podcast Kino oder Couch treffe ich jede Woche prominente Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen. Egal, ob aus dem Sport, Musik, Kino, Serien oder Entertainment-Business. Und gemeinsam sprechen wir über spannende Filme, Serien und das Leben. Und es wird die alles entscheidende Frage gestellt, Kino oder Couch? Mir zugeschaltet ist heute ein Mann, der würde kaum hier durch unsere schmale Studiotür passen, was allerdings an seiner Körpergröße von 1,96 Meter und an seinen breiten Schultern liegt. Seine Karriere begann mit Hanteln, die sein Vater aus Stahlschrott zusammengeschweißt hat. Er war mal Mr. Universum und zu seinen Freunden zählen Arnold Schwarzenegger und Sylvester Stallone. Dabei führt er ein Leben zwischen Recklinghausen und Hollywood, ist Bodybuilder, Schauspieler, Regisseur, Sprecher und seit neuestem auch CFO und vor allen Dingen ein unfassbar feiner und auch sehr, sehr lustiger Kerl. Was es genau mit dem CFO auf sich hat, das klären wir gleich. Herzlich willkommen, mein lieber Ralf Möller. Schön, dass du dabei bist.
Danke, mein lieber Steven. Das ist doch mal eine Introduction, ne? Das ist
ja, aber doch toll, die gebührt dir auch absolut, weil du ein großartiger Typ bist. Mein lieber Ralf, welches ist der Film deines Lebens? Oder gibt es einen ganz bestimmten Film, den du immer noch hypst und liebst und in deine Arme schließt?
Ja, ich muss sagen, dass ich eigentlich, wenn ich ganz weit zurückblicke, 1988, es war zwar nur anderthalb Minuten, aber es war ein Film, ein Ausschnitt im Tatort mit Götz George, meine erste Rolle. Es gab 400 D-Mark zu dem Zeitpunkt pro Tag. Die wurden natürlich auch versteuert, ist klar.
Ja, logisch.
Und ja, und die haben in Duisburg stattgefunden. Und Götz war natürlich immer, ja, ich habe seine Filme immer gemocht und auch als Typ, er trainierte auch, war immer fit bis ins hohe Alter. Und ja, ich war ein Jahr zuvor, bin ich dann zur Bavaria, habe meine Unterlagen da einfach abgegeben, habe gesagt, du, wenn ihr mal einen Starken braucht, dann wisst ihr Bescheid. Also ich habe nicht drauf gewartet, bis die mich entdecken, sondern ich bin zu den Bavaria Studios und habe dann meine Bilder abgegeben und dann kam ein paar Monate später der Anruf.
Und wen hast du gespielt? Also was war das für eine Sequenz, wenn du sagst, anderthalb Minuten musstest du Götz George vermöbeln?
Ich hab quasi mich selbst einen großen, starken, muskulösen Typen gespielt. Das kann man auch immer noch auf dem YouTube-Channel und überall sehen. Gebrochene Blüten, damals 1988. Der Götz, der sucht etwas, das ist, so beginnt das Ganze, und geht dort zwischen den Eisenbahnwaggons, hastet er durch, bückt sich und auf einmal knallt er gegen zwei Beine, guckt hoch, sieht mich, ich nehme ihn hoch, hab gerade einen Apfel im Mund, das war übrigens meine Idee, steck den Apfel in den Mund und setz ihn dann auf eine Fläche drauf von einem Waggon und sagt dann, boah, bist du stark. Und daraufhin gebe ich ihm links und rechts eine Ohrfeige, beiß wieder in den Apfel rein und gehe. Das war aber dann die Szene, damals gab es ja nur 6-7 Tatort-Krimis im Jahr 1988. Und die haben die immer wieder gezeigt. Und so, das war mein erster Kontakt zu der Filmwelt, sag ich mal, zu der deutschen Filmwelt.
Aber du hast ja eben gerade gesagt, Götz George war ein sehr sportlicher Typ. Ich habe in unterschiedlichen Interviews mal mitgekriegt und auch die berühmte Szene auf der Wetten, dass Couch mit Thomas Gottschalk, dass er ja auch kein einfacher Mensch war. Wie hast du ihn denn erlebt?
Naja, wir wurden abgeholt und wir haben ihn abgeholt. Wir saßen in so einem was war denn, VW, weißt du, wo so ein 6-Sitzer oder 8-Sitzer.
Du hast davon und 4 eingenommen.
Ich habe davon 4 eingenommen und saß quasi hinter ihm. Und er kam rein und setzte sich nach vorne neben dem Fahrer. Hatte die Bild-Zeitung in der Hand, auf die er auch immer geschimpft hatte, aber die hat er dann da reingeguckt, gelesen, hat ein kurzes Guten Morgen gesagt und dann war eigentlich nichts weiter. Dann sind wir alle erstmal ehrfürchtig, waren wir alle natürlich still, sind dann zum Drehort gefahren und ja, dann nach einiger Zeit so, er ist in seinen Trailer gegangen und dann haben wir erstmals auch gesprochen. Und dann sagt er, ja, Hanteltraining macht er eigentlich gar nicht. Na, ich sag, Herr George, er sagt, das kann's Götz sagen. Weil wir hatten gemeinsam Bekannten, Thomas Schüli, der war auch Produzent, damals mit Bernd Eichinger haben die gemacht, Im Namen der Rose. Er hat auch den Film
Ein großartiger Film, Sean Connery, ja. Christian Slater.
Ach, und er hatte auch einen Film gemacht, Eichinger bzw. Thomas Schüler Dinge produziert, Abwärts. Den fand ich auch ganz stark. Abwärts
ja, aber das war ja auch mal Götz George in einer anderen Rolle, ne? Das war ja insofern auch mal, das war so der Icebreaker auch, Götz Georges große Karriere, da war ja auch ziemlich gehypt international sogar von der Story her.
Ja, also er hat, man muss sagen, er war auch erstmal festgelegt, ne, von Old Shatterhand und ich weiß nicht, dann hat er auch Nazis gespielt und war immer so dieser Muskulöse und so, aber er war unheimlich ein sensibler Typ und hat das natürlich auch später immer wieder auch in Rollen zwischendurch gezeigt. Ich weiß ja, glaube ich, damals in Venedig sogar gegen Robert De Niro den in Venedig den Preis gewonnen, der Todmacher.
Ja.
Das war nur ein Zwei-Personen-Stück. Also der hat eine riesige Bandbreite gehabt. Und je älter er wurde, desto besser wurde er. Wir wurden dann auch wirklich, haben uns angefreundet, haben uns dann auch nach seinem Unfall, er hatte damals einen Unfall
gehabt. Ja, das war doch mit der Schiffsschraube, ne? Richtig. Irgendwo auf dem See.
Ja, da hat er, weil er auch viele seiner Stunts selbst machte, hat ihn das im Grunde das Leben gerettet, dass er wegduckte. Und somit dem Tod entgangen ist, kann man sagen, aber er sich schwer verletzte am Oberschenkel, beziehungsweise wohl am Knie, am Bein. Und dann kann ich mich erinnern, damals gab es eine Veranstaltung im Atlantic Hotel, ich habe da meine Eltern mitgehabt, und wir haben uns mittags getroffen und er kam da auch auf Krücken an und so und ja, haben uns dann darüber unterhalten und lange unterhalten. Also war ganz fantastisch. Aber er konnte auch natürlich,
konnte auch mal
anders sein, ruhiger, aber zu mir immer nett, höflich, war auch grundsätzlich. Aber er war und ist bei vielen und allen ja noch als der unsterbliche Schimanski in Erinnerung geblieben. Obwohl er so viele andere tolle Filme auch gemacht hat.
Ja, ich glaube, das hat ihn vielleicht auch ein bisschen gestört, ne? Das ist ja, glaube ich, wenn jemand auf eine Rolle reduziert wird, ist ja genauso wie bei James Bond. Schimanski war ja sozusagen der deutsche James Bond, ein bisschen rauer, ein bisschen hemdsärmeliger, ein bisschen klarer in der Ansprache. Ich glaube, das nervt auch. Aber du hast eben gerade gesagt, der Icebreaker zwischen euch beiden war auch der gemeinsame Freund. Also sozusagen der Produzent,
Schüli und so weiter. Ja, mit dem war er wiederum befreundet. Die hatten ja damals bei dem Film Abwärts hat mir dann der Thomas Schüli erzählt, da hang er dann in den Schächten und hat wirklich auch Klimmzüge und so Sachen gemacht. Darauf angesprochen wurde er langsam dann, he warmed up. Er war jetzt keiner, der sofort dir um die Schultern fällt und so wie du und ich, gehen auf die Menschen zu und so weiter. Das nicht. Er hat das immer ein bisschen mit einem Abstand gemacht, was auch in Ordnung ist.
Aber es ist ja auch eine tolle Erfahrung, die erste Rolle gleich dann mit so einer Fernseh- oder Filmikone auch zu spielen. Gibt es denn einen Film, den du dir gerne noch anguckst? Also nicht, in dem du unbedingt mitgespielt hast, aber einen Film, der dich auch so ein bisschen geprägt hat oder vielleicht auch deine Sicht auf Hollywood, auf die Film- und Serienwelt, wo du gesagt hast, ach, das war sozusagen der ausschlaggebende Film, den ich immer noch gerne raushole, weil er mich so begeistert hat von, keine Ahnung, Spielberg über Tausende von Regisseurinnen und Regisseuren.
Naja, ich war damals mit meinen Eltern, da war ich, weiß ich nicht, vielleicht 12, 13. Wir haben immer die Wild-West-Filme geguckt mit John Wayne. Die kamen immer so um 22 Uhr am Samstagabend. So der The Wild West, ne? Das war Amerika halt auch für uns. Und dann natürlich auch zu Weihnachten Spartacus, Ben-Hur. Ja,
die Epen.
Die Epen, ganz genau, die liefen ja dann immer. Und später, ja, mein Gott, The Godfather mit Marlon Brando, weiß nicht, wie oft ich den geschaut habe. Scarface, ja, mit Al Pacino. Da waren auch immer wieder so Filme, die man auch immer wieder mal geschaut hat. Und so musste ich auch sagen, dass ich, als ich meine erste Rolle, das war ja damals Cyborg, mit Jean-Claude Van Damme, 1989, und mit Menachem Golan, Joachim Globus, die haben mit Canon Film das Ganze produziert. Die ging leider dann nachher pleite, leider. Nicht wegen aufgrund des Films, Cyborg war ziemlich erfolgreich. Und ich hatte dann einen Film mit Roland Emmerich, Und
den Universal Soldier.
Universal Soldier, genau. Den hatte Mario Casar. Und die waren ja, die hatten auch Filme wie mit Bruce Willis, Die Hard oder auch mit Arnold produziert und vielen anderen Actionstars. Und das war dann so 92, war das dann, sagen wir mal, ein Film, der hat ein Budget so von 18, 20 Millionen. Den hat der Emmerich mit einem Autoren geschrieben, glaube ich, innerhalb von 4 Wochen. Und das wurde dann ein weltweiter Erfolg. Er hat damals über weltweit 100 Millionen gemacht. Und da war Jean-Claude Van Damme, Dolph Lundgren, die waren ja schon länger im Business als ich. Ich war ja gerade, als ich den Film machte, vielleicht ein halbes, dreiviertel Jahr fest in Los Angeles. Und zwar in den 80er Jahren durch meinen Sport schon immer wieder da gewesen, wochenweise. Aber das war dann so der erste Film, der auch weltweit richtig eingeschlagen hat und auch beiden sehr geholfen hat. Auch mir, obwohl die Rolle da auch noch etwas kleiner war. Aber man tauchte immer wieder auf.
Und aber das Spannende ist ja, wenn du gerade auch gesagt hast, sowas wie Scarface, ne, diese ganzen Epen, dass du dann eingestiegen bist in Hollywood und dann hast du die ja auch alle getroffen. Also hast du Al Pacino zum Beispiel mal getroffen, Robert De Niro, ich meine, du hängst ja mit Arnold ab, du kennst Sly, du kennst Jean-Claude Van Damme. Sind das dann Leute, zu denen du auch mal hingegangen bist und gesagt hast, ey, Leute, ich habe euch früher geguckt und jetzt stehe ich neben, ich meine, du guckst ja von oben auf die runter, die musst du ja erstmal hochheben, damit sie auf selbe Augenhöhe sind, aber naja. Hast du denen das auch mal gesagt oder ist das etwas, was man gar nicht tut in Hollywood?
Ich glaube, der größte, ja, ich habe Al Pacino vor 2 Jahren, ich hatte ihn davor schon mal getroffen, aber bei Sylvester Stallone auf der Weihnachtsfeier, die findet immer am 24. statt, weil am 25. ist eigentlich der Tag, wo es in Amerika dann die Geschenke gibt. Und am 24. ist das so der Tag, da sind so um die, tja, da waren da vielleicht 70, 100 Leute, ja, bis knapp 100 Leute. Da ein sehr großes Haus, auch außerhalb war dann ein Zelt errichtet. Und da habe ich ihn, dann kam er da rein und da spielte er gerade Pool Billiard. Ja, jeder hat sich da so ein bisschen relaxed und sind wir hin und haben uns unterhalten. Und aber ich habe ihn jetzt, das nimmt man in dem Moment nicht wahr, also man denkt jetzt nicht gleich an alle Filme. Man sieht natürlich Pacino und der war zu dem Zeitpunkt vor 2 Jahren, ist es 80 war der, glaube ich. Aber immer noch gut, beweglich, hatte Sportschuhe angehabt und was war nicht, etwas später, 1,5 Stunden später kam DiCaprio auch dann dazu.
Was für eine geile Weihnachtsfeier.
Ja, ja, da ist dann einiges, also schon hochkarätig dann, also was die Filmbranche betrifft, da. Die kommen da alle locker hin und bleiben da 1 Stunde, 1,5. Das ist so Partyhopping, ne? Dann gehen die auch schon mal wieder der eine oder andere woanders hin. Aber die meisten bleiben bei Stallone dann. Und ja.
Singt ihr dann zusammen Weihnachtslieder und macht so Wichteln und so? Nee, raucht Zigarren und
wir rauchen dann irgendwann da an der großen Bar bei Sly in seinem Haus dann irgendwann mal einen Drink und haben mal eine Zigarre und es ist also ungezwungen, weißt du, es ist alles cool und muss man dazu sagen, wenn du schon, mein Gott, ich habe damals, wer auch immer ganz toll ist, De Niro habe ich leider nie kennengelernt, der war zweimal, ist aber wie so ein Cameo, einmal in New York war ich in so einer Bar gewesen, in einer Hotelbar und nach 1 Stunde der Besitzer des Hotels, nicht der Direktor des Hotels, sagte, Mensch, danach, und hast De Niro gesehen? Ich sag, nee, wo war der? Du saß doch da die ganze Zeit an der Bar. Also den sieht man, der ist da und den sieht man also auch nicht dann irgendwo. Irgendwie geht der unter halt. Aber so ehrlich, ich habe zum Beispiel in Kanada auch gedreht, in Vancouver, und hörte dann nur die Stimme. Dann weißt du bei ihm schon die Stimme. Mann, das gibt's doch gar nicht. Ist er das wirklich?
Von Al Pacino.
Ja, das war aber bevor wir uns dann da persönlich dann mal kennengelernt haben und so. Aber man spricht über Sport und über Fitness und so allgemeine Sachen, sage ich mal eben halt. Und man realized also eigentlich erst am anderen Tag, dann sagst du, Mensch, ich habe zum Beispiel kein Foto mit ihm gemacht, ne? Mensch, ich habe jetzt schon 2, 3 Mal gemacht, ne? Jetzt ist man ja immer schnell gezwungen, mal, komm, machst du mal ein Selfie und so. Aber ich habe es dann doch nicht gemacht. Da war okay noch, weil ihn werde ich nochmal wieder treffen, das ist kein Problem. Vielleicht sogar dieses Jahr, wenn wir Weihnachten zusammen wieder bei Sly feiern sollten. Aber es gab mal eine Golden Globe-Veranstaltung und da hat Arnold dem Österreicher für das Weiße Band den Golden Globe übergeben.
In Haneke?
Ja, und da war auch der, und zwar Daniel Day-Lewis. Und Daniel Day-Lewis hat da den dritten Golden Globe bekommen, später auch den dritten Oscar für Abraham Lincoln.
Aha.
So, jetzt war das hinter der Bühne, sind wir nachher hinter der Bühne gegangen und ging, das ist ja ein Hotel in Beverly Hilton Hotel, findet das ja, oder fand das immer statt.
Mhm.
Und dann gingen wir so in einen Raum, wo sich dann, ja, einige aufgehalten haben. Unter anderem auch Präsident Clinton, der an dem Abend Ehrengast war. Und Arnold Sly und ich gingen dann dort rein in den Raum. Und da waren dann eben halt Clinton und Daniel Day-Lewis. Und ich kann mich nur noch erinnern, dass ich sagte, oh, ich sehe, two presidents on the same time, in the same room. Ja? Leider hatte ich da noch kein, da hatte ich noch ein altes Handy, so ein Nokia. Ich habe ganz spät mit dem iPhone angefangen. Aber
mit das Sly, und Arnold, gerne.
Sly Arnold und auch den Präsident Clinton trifft man schon mal, also da kann man drauf wetten, dass man die auch schon mal irgendwo mal wieder trifft. Wetten jetzt weniger, aber das kann schon mal vorkommen. Aber Daniel Day-Lewis, der taucht ja immer unter, selbst bei seinen Filmen. Der dreht ja alle 4 Jahre oder 5 Jahre mal vielleicht einen Film.
Und der ghostet alle, wie man so schön sagt.
Ganz genau. Aber das wäre das, da hätte ich gern das Foto gehabt mit allen
aber
zusammen.
Aber ey, das ist so spannend, das zu hören, wie du alles triffst. Aber sag mal, Ralf, wer ist denn die berühmteste Person in deinem Telefonbuch? In deinem neuen Handy, nicht in deinem alten?
Da gibt's mehrere. Also,
dann sag mal. Also Sly logischerweise,
Arnold ist klar, auch Stallone. Ach Gott, jetzt muss ich mal drüber nachdenken.
Gibt's also viele auch Sportler?
Ja. Vitali, Wladimir Klitschko zum Beispiel, von Boris Becker, Til Schweiger, ach Gott, Regisseure auch noch.
Also hast du hier so von Christopher Nolan, Spielberg, Ridley Scott, hast du die Telefonnummern?
Nee, vom Spielberg nicht. Spielberg bin ich aber auch öfter schon mal begegnet. Der ist auch in der Neighborhood, wie man so schön sagt, wo ich auch lebe, in Brentwood. Beziehungsweise habe ich ein Haus und dann auch in Santa Monica noch in so einem Apartment, wo ich im Moment direkt am Ocean lebe. Den habe ich beim Kaffee, den Spielberg im Starbucks-Kaffee. Dann kam der samstags früh so mit so einem Pott, der hat eine große Familie. Und dann ist er so mit mindestens 8 Bechern in der Hand, wackelt er da vorbei. Und ich, Steven, wir kennen uns ja vom hat der Gladiator produziert halt auch mit DreamWorks. Universal hat den Verleih gemacht. Aber DreamWorks war ja dort, ist ja seine Company gewesen. Und ja, da unterhalten wir uns. Und ich war auch damals dann beim Dreh mal dabei, wo er mit Tom Cruise gearbeitet hat an einem Projekt. Das ist dann, ja, wie soll ich sagen, da man dann selbst auch schon mit vielen oder mit einigen gearbeitet hat und auch am Drehort, an Drehsets ist, springt man nicht immer gleich drauf zu. Man weiß selbst, wie das ist. Ich kann mich noch an so eine herrliche Situation erinnern, an einen Gladiator. Der Joaquin Phoenix hat ja Caesar gespielt und saß jetzt für eine Szene auf dem großen Stuhl, ja, wo Caesar eben sitzt. Und zu mir kam dann noch so, von den Stuntleuten waren auch noch irgendwelche Verwandte und ja, die durften schon mal ein, zwei oder eine Freundin und so weiter dabei. Und die kam zu mir, ich war ungefähr so 20, 30 Meter entfernt und wartete auf meine Szene und saß da im Stuhl und die sagt, Mensch, wir würden gern mal mit Caesar mal ein Foto machen, ne? Also, und die hat gesagt, geht mal zu ihm hin und fragt ihn mal halt, ne? Und dann ging sie hin und, kam aber dann sofort kam dann wieder zurück und ich sag, und was war? Ich habe kein Foto gesehen, sage ich. Nee, sagt er, ist aber, was hat er denn gesagt? Ja, sagt er, I'm not Santa Claus. Ja, oh. Also gibt's dann auch schon mal Joaquin Phoenix, ja, ist dann schon mal auch ein bisschen, das ist dann
ja, nicht aber so, der ist ja so speziell in der Art und Weise, wie er agiert, ne? Also auch bei seinem Oscar-Gewinn. war seine Rede ja auch sehr interessant. Also ich find's immer so absurd und ich weiß nicht, ob du das dann auch so siehst. Ist das dann gespielt oder sind das dann wirklich so, sag ich mal, Eremiten im sozialen Umgang?
Ja, sagen wir mal so, das hat man ja auch immer bei Kinski gesagt, als Beispiel. Überhaupt
hast du den mal getroffen?
Nee, ja, erzähle ich dir gleich, aber okay. Nicht mitgesprochen, aber gibt's auch eine Story. Wobei ich sagen muss, der Joaquin Phoenix, ja, der hat schon, ich meine, wenn man den Oscar bekommt, das weißt du auch, du bist ja auch, berichtest ja auch immer ganz toll davon. Das ist schon emotional und da wären die auch schon ehrlich. Ich meine, Russell Crowe hat ja damals sogar unter anderem seine Co-Stars als auch mich erwähnt, als er den Oscar bekommen. Das kann man auf YouTube immer noch sehen, wenn man da mal nachguckt und guckt sich die Rede an, dann fällt auf einmal so der Joaquin Phoenix, Connie Nielsen, German Honzo, Ralph Möller und so weiter. Da hat er sich also wirklich auch vorbereitet. Hat nicht seine, manchmal vergessen andere, den Agenten oder die Frau selbst zu grüßen auch vor Nervosität, aber Russell hat das perfekt gemacht.
Hat alle gemacht.
Aber beim Walking, nee, das ist schon emotional. Natürlich verfügen die über eine wahnsinnige Technik, was Schauspielerisches betrifft. Und da weißt du nie, hat er damals auch diesen abgewrackten Typen gespielt mit dem Bart. Wenn du dich daran erinnerst, da wollte er vom Schauspiel zurück und hat ja dann in Talkshows dieses Interview zu einem Kaugummi genommen, das da dran geklebt. Und
ja, das war doch so ein bisschen so Musik
zu sehen. Ja, er hat die Musikwelle gemacht, richtig. Genau. Das ist zwei Jahre. Und das war sowas von glaubhaft, dass der abgedreht ist. Und dann kam ja später auch heraus, dass es im Grunde alles inszeniert war. Diese ganze Nummer.
Ja.
Von daher, ja, aber er hat in der Rede, ich kann mich auch so ein bisschen dran erinnern, da sind schon einige emotionale Sachen, die kommen dann schon raus, da lässt du dann mal auch die Schauspieltechnik beiseite. Die befassen sich halt auch so extrem mit den Charakteren und der ist ja von klein auf schon im Schauspielgeschäft, das muss man auch bedenken, hat er ja auch dann seinen Bruder damals verloren und die sind natürlich auch schon teilweise durch taffe Zeiten auch gegangen, muss man sagen. Ne?
Ja, total. Also ich glaube, das ist echt hart. Aber du hast es eben gerade angesprochen. Ich meine, von Russell Crowe kriegt man ja auch momentan nur mit, dass der ist doch jetzt wieder in Down Under die meiste Zeit. Ne? Der hatte aber auch, glaube ich, nie richtig Bock auf Hollywood. Aber bei dem hat man das Gefühl, dass er sich so ein bisschen abgekehrt hat vom Schauspiel, oder
nein,
ist das gar nicht so?
Gar nicht. Er hat ein Problem gehabt mit seinem Gewicht, weil er musste für eine Rolle zunehmen. Er hat ja die Serie gemacht und hat da diesen von Fox, diesen der war nun mal eben sehr beleibt, den Charakter, den er da spielte. Und dann ist er auf, glaube ich, 130 Kilo gegangen. Das war extrem. Und ich habe mit ihm.
Du wiegst ja, glaube ich, 130 Kilo, aber du hast
das ja als Muskelmasse. Habe ich auch nicht mehr. Ich habe 115 jetzt.
Oh, okay.
Ja. Aber
war das dann Wettkampfgewicht?
Das war mein Wettkampfgewicht.
In guten Zeiten.
Ja. Da haben sie noch gesagt, damals mit 27, als ich dann Mr. Universum wurde, in Tokio damals 86. Wenn der Möller mal 50, 55 wird, dann hängt der Bizeps bis zur Kniekehle. Da sage ich, we will see about that.
Und
ich heute mit 62, hier live, ja, ist er immer noch,
er
hängt nichts bis zur Kniekehle, ja.
Gar nichts.
Ist immer noch da.
Sieht aus, als wenn du ein Kind verschluckt hast.
Ja. Nein, ist natürlich auch, ach, ist Ernährungssache, Training, kommen wir nachher nochmal drauf zu. Aber, der hat Extremgewicht und dann,
und dann hat er dich angerufen und hat gesagt, ich komme nicht runter von meinen 130 Kilo.
Ja, war was anderes. Der hat mich nicht angerufen, er hat mir getextet, er wollte mir ein Paket schicken, also was zusenden, beziehungsweise sein Manager erst sagte, wo sie das hinsenden könnten, habe ich dem eine Adresse gegeben. Und dann zwei Wochen später kam etwas an, und zwar eine Uhr. Die hat er machen lassen, aufgrund des 20-jährigen Jubiläum von Gladiator, hat er 35 Stück machen lassen Und warum 35? Weil er zu dem Alter, wie er sagte, 35 war. Und hat dann die an die engsten, an die Schauspieler, die in Gladiator waren, als auch Freunde so damit zu tun hatten, hat er dann diese Uhr gesendet. Die hat er also extra entwickeln lassen in Italien. Ich habe sie leider jetzt nicht um, aber beim nächsten Mal zeige ich sie dir mal.
Wow,
ist dann auf dem Blatt ist dann auch das Pferd drauf und so. Also ganz, ganz prima gemacht. Also der Russell ist da wirklich einmalig. Und da haben wir dann eben halt gesprochen, sagte, ich komme nicht runter. Ich sag, es ist ganz einfach 80% Ernährung. Du kannst das allein mit Training nicht schaffen. Nun ist der auch 57 und dann ist natürlich dein ganzes System ist ja nicht mal so schnell. Stoffwechsel ist ja nicht mal so wie mit 30, weißt du, und 35 und so, sondern mit 57, da brauchst du schon eine Weile. Er hat dann auch einen Kinofilm danach gemacht, wo er auch noch ziemlich, wo er diesen Irren spielt, weißt du? Wo
ja,
er
genau, die, den, das war dieser, der Frau mit der Autofahrer, ist. Genau.
Richtig, wo den Autofahrer spielt.
Road Rage war das, ne? Aber ich weiß nicht mehr, wie der Film aus, ja, genau.
Ja, das war also auch letztes Jahr, kam der raus, also nee, der ist drin halt, der muss halt mit dem Gewicht runter und der ist nach wie vor voll im Business drin. Der nimmt jetzt nicht vielleicht gleich jede Rolle und ist gleich Dwayne Johnson ist ja macht zwei Filme, eine TV-Show und moderiert noch eine ganze Show. Der macht ja eine ganze Menge. Aber die halten sich dann schon mal ein bisschen zurück, genau wie DiCaprio, der jetzt ja auch in den letzten, seinem Oscar-Gewinn, glaube ich, auch gar nicht jetzt einen Film noch mal gemacht hatte.
Der hat jetzt einen mit Jennifer Lawrence, glaube ich, gemacht für Netflix, der kommt jetzt irgendwann raus, aber der hält sich auch wirklich zurück, da hast du absolut recht.
Ja, die machen dann halt, die müssen überzeugt sein, ne, von den Sachen. Und wenn du dir das erlauben kannst, wir haben ja über, paar hunderttausend arbeitslose Schauspieler weltweit, aber auch in Los Angeles besonders. Und wenn die natürlich hier und da eine Rolle erhaschen können, dann machen sie die natürlich.
Ja, klar.
Aber so die Top-Leute gucken dann schon mal, aha, mache ich das? Weil du beschäftigst dich ja dann auch mindestens 2 Jahre damit. Allein schon erstmal das Skript, bis das da ist, dann bis der Film produziert wird, während der Dreharbeiten, Nacharbeiten. Also es ist schon bei den großen Filmen dann auch eine ganze Zeit, die in Anspruch nimmst. Und dann willst du dich natürlich auch für das richtige Projekt entscheiden.
Fällt dir das schwer? Also in der Rollenauswahl, weil du ja eben gerade auch angesprochen hast, man unterschätzt das immer so, ne? Man sieht ja im Prinzip als Konsument oder Konsumentin den Film dann als Endprodukt oder die Serie und kann das durchbingen oder du verbringst 2,5 Stunden im Kino, aber das ist wie viele Projekte hast du denn immer parallel laufen oder wie viele schafft man denn eigentlich auch mit dem Aufwand an Zeit?
Naja, gut, der Kong Fury, der jetzt im nächsten Jahr in die Kinos kommt, mit Michael Fassbender, mit Arnold als US-Präsident und mit mir als Thor, der begann vor 2 Jahren. Dann kam natürlich die Pandemie dazwischen. Dann gab es von Produktionsseite noch ein bisschen Schwierigkeiten, weil die brauchten noch mehr Geld, um den wirklich auch zu beenden. Visual Special Effects, was jetzt passiert ist, so werde ich zum Beispiel meine 3-4 Drehtage in den Bavaria Studios, denke ich mal, zum Frühjahr drehen. Fassbender hat noch einen Tag, aber der Film ist zu 90% fertig. Die sind also fleißig am Arbeiten an Visual Special Effects. Da gab's ja Kong Fury damals 2015, den Film, 30 Minuten hat er über Crowdfunding finanziert mit $600,000. Der ist legendär geworden, hat fast 40 Millionen Viewers gehabt bei Netflix. Aber dieser hier, der jetzt 5 Jahre später, hat dann diesen Kinofilm gemacht, der überwiegend, glaube ich, in Budapest und dann eben halt 2 Wochen auch in den Bavaria Studios gedreht wurde.
Erzähl mal kurz, worum es geht, für alle, die vielleicht nicht familiar sind mit Kong Fury.
Ja, ihr könnt euch den auch angucken auf Netflix, wenn ihr mal guckt. 2015, Kong Fury ist 30 Minuten, ist so eine Persiflage auf die 80er Jahre, total abgefahren. Hitler ist natürlich der Bösewicht, ganz klar, und gegen den wird gekämpft, aber in einer anderen klassischen Form. Man muss es sich einfach mal anschauen. Also wahrscheinlich werden einige Hörer und Zuschauer jetzt hier sagen, ja, habe ich schon gehört, ist ja schon 5-6 Jahre her. Aber jetzt diese Neuverfilmung wird also wirklich wird wirklich top. Und die Audience weltweit wartet auch schon drauf. Ja, wegen Pandemie ist klar, ich war zwar beschäftigt mit gewissen Shows und habe auch ein Buch geschrieben, erstmal machen. Also ich hatte ganz gut zu tun. Und jetzt zum Beispiel sind Angebote auch von Netflix für eine Serie da. Jetzt kürzlich, erst vor 10 Tagen, Wiedemann Berg, unsere sehr erfolgreichen deutschen Produzenten, die auch schon das Leben der anderen
Blogs und Leben der anderen
gemacht haben, richtig. Und da habe ich den Oliver Vogel, der als Produzent dort jetzt arbeitet, jetzt kürzlich getroffen. Und ja, da plant Netflix also erstmal 8 Folgen, weiß nicht, 50 Minuten oder so.
Auf dich zugeschnitten denn? Also du in der
Hauptrolle?
Das würde
dann sein. Muckibude heißt das Ganze und hat eben, es ist für die weltweit, weil natürlich weltweit waren wir alle schon mal, egal in welches Fitnessstudio wir gehen, da ist immer, ist eine unheimliche Variety von Menschen, ja, alles, es ist wahnsinnig, was du da für Storys machen kannst. Ich kann mich erinnern, wenn ich zum Beispiel in Südafrika gedreht habe oder auch woanders und ich bin in einem Land, gehe immer ins Gym, um fit zu sein. Und dann wundert sich immer die Crew, sagen die, Mensch, du weißt, wo das beste Restaurant ist. Tolle Ecken kennst du alle. Wo kriegst du die Informationen? Wir sind doch erst gerade vor 4 Tagen angekommen. Ne, sag ich, beim Training, im Gym. Und da triffst du den einen anderen, wirst angesprochen, du kommst in Gesprächen rein und so weiter. Das kann ein tolles Projekt werden, wenn man es richtig angeht, wo wir jetzt noch gerade in den Anfängen sind. Netflix würde das gerne machen und das erzählt dann quasi auch die Geschichte von L.A., wie ich dann einen Freund besuch in NRW, also im Ruhrpott würde das Ganze gedreht werden. Nicht nur, aber am Anfang. Und das ist erstmal so in Planung. Wenn wir mal sehen, ob wir das nächstes Jahr hinbekommen. Übrigens,
das
wäre
cool.
Ja, und oder jetzt zum Beispiel mit Tankred Lerch habe ich ja das Buch geschrieben, erstmal machen, was auch ein Bestseller dann wurde. Und selbst bei Corona-Zeiten ist ein Motivationsbuch locker zu lesen, 170, 175 Seiten. Und da gebe ich halt Tipps oder erzähle von einigen Situationen, wo man eben den Glauben an sich selbst braucht, dass man nicht aufgibt. Ne? So wie bei den Wiederholungen. Ja? Bei 9, 10 Wiederholungen fängt es an zu schmerzen. Aber da muss man noch 3, 4, 5 weitere machen. Und diese 4, 5, die bringen im Grunde dann das Wachstum. Die bringen uns dann weiter. So ist es auch an allem. Nicht nur beim Training. Auch beruflich. Schule, Beruf. Jeder kann das vollziehen. Irgendwann sind wir manchmal frustriert oder an irgendeinem Punkt, wo wir nicht weiter wollen. Aber das ist gerade im Training der Punkt, sagen wir mal die 10. Wiederholung, wo der Muskel anfängt zu schmerzen. Wo eigentlich der innere Schweinehund sagt, hör auf, leg die Hantel weg. Und da musst du dich drüber hinwegsetzen. Du wirst das auch kennen. Deine Karriere, andere, die im Showgeschäft sind. Da gibt es auch schon mal so eine Einbahnstraße und da muss man gucken, da gibt es aber noch diesen oder jenen Weg. Und manchmal ist man mit dem Endresultat vielleicht nicht so zufrieden. Aber wenn man dann nachher zurückblickt, paar Monate später oder ein Jahr später, sagt man, Mensch, da hat es zwar ein bisschen wehgetan und wir mussten kämpfen, aber das hat sich gelohnt. Sonst wäre ich heute nicht da, wo ich jetzt bin. Also, und das erzählt halt so ein paar Storys aus dem da heraus. Auch noch andere Geschichten und mal eben die Sache positiv zu sehen. Verstanden nochmal.
Ja, ich glaube, das ist so ganz wichtig, ne, dass man sich nicht immer von diesen negativen Einflüssen total runterziehen lässt. Aber lass uns gleich mal über das Buch sprechen und vor allen Dingen auch deine Rolle als CFO. Eine Frage noch, du hast jetzt über Filme gesprochen, logischerweise über eine Serie. Bist du denn eher ein Kinotyp oder eher ein Couchtyp? Also was ist persönlich für dich das Nonplusultra? Gehst du gerne ins Kino? Kannst du überhaupt noch ins Kino gehen oder erkenne dich alle? Ich meine, bist ja nun, kannst dich auch nicht verstecken bei deiner Körpergröße.
Ach, das ich gehe gerne noch ins Kino. Also Kino ist immer noch ein großer Event, ja, und Der letzte war jetzt der Bond, den ich gesehen habe.
Wie fandst du den?
Ja, so.
Genau. Also siehst du, genauso wie ich.
Ich fand ihn auch so. Also ich muss sagen, der Anfang hätte gleich vom Tatort sein können. Also sonst startet Bond ja immer, wenn ich an den ersten Casino Royale denke, ja, was sein bester ist. Und dann fand ich als zweitbesten, würde ich sagen, den Film mit Javier Bardem, den er damals danach gemacht hat. Das ist so meine Sachen.
Ja, finde ich auch.
Hat er jetzt insgesamt 5 gemacht. Aber dieser hier, da spielt er auch anders und irgendwie, weiß nicht, weil wir vielleicht schon über fast 1,5 Jahre immer den gleichen Trailer gesehen haben, kannten wir gewisse Szenen, aber auch vom Ablauf. Also ich würde sagen, das ist jetzt nicht gerade, sagen wir mal so, wenn du den Film guckst, da habe ich gedacht, ja, ich glaube, wird Zeit, dass da eine neue, dass da neue Dampf rankommt. Wenn du dich erinnerst an den Batman damals, der war auch irgendwo da ausgelaugt und dann wurde der wieder neu erfunden, ne? Mit dem
Nolan.
War auch tougher, war auch really. Ja. Nolan hat den ganz, ja, da ging es wieder richtig zur Sache. Ich glaube, das müssen wir hier bei Bond auch machen. Also
ja, aber ich glaube, Sie haben jetzt ja im Prinzip sozusagen the groundwork gelegt, ne, dass du jetzt überall einsteigen kannst in die Geschichte. Aber ich fand, also ich finde, es ist ein guter Film, aber es ist für mich auch kein Bond-Film. Nee. Und ich sehe das genauso wie du. Ich glaube, dass diese Zeit zwischen eigentlichem Start und jetzt dem Film nicht gut getan hat. Und ich habe auch das Gefühl, dass sie sich teilweise keine Gedanken drüber gemacht hat. Die Antagonisten, also der Rami Malek, der hat mir nicht so richtig gut gefallen. Das war irgendwie, keine Ahnung. Das war, aber egal. Aber also du bist auf jeden Fall ein Kinotyp, was mir ja freut.
Ja, gehe ich schon gerne rein. Das auf jeden Fall. Und gerade so einen Film muss man natürlich sehen. Aber ich muss sagen, was hat er gedauert? 2 Stunden 45 fast, ne?
Ja,
also riesig lang. Oh, und ich habe schon, dann auf die Uhr geguckt, schon nach einer Stunde. Ich denke, oh Gott, naja, gut, komm, das gönnst dir den Film, du guckst dir den jetzt zu Ende. Aber ich glaube, auf der Couch wäre ich zwischendurch weggenickt und wieder aufgewacht.
Aber würdest du denn den neuen Bond spielen, wenn sie dir das anbieten, wenn sie jetzt sagen, komm, wir gehen weg vom Engländer, wir nehmen jetzt einen Deutschen, ein Muskelpaket? Oder hättest du Bock, mal den Bösewicht zu spielen? Wäre das auch was
für dich? Naja, die Casterin, die McWilliams, die kenne ich ja auch. Ich war ja auch bevor der gedreht wurde, war ja ein anderer Regisseur drauf.
Ja.
Weil dieser Bond hat ja lange gedauert, bis der gedreht wurde. Ich glaube, wir haben fast 5 Jahre darauf gewartet. Da war ein Regisseur, ein Oscar-Regisseur drauf aus England. Der hat diesen indischen Film gemacht. Oh Gott.
Slumdog Millionaire hat er gemacht.
Genau.
Genau, und ich komme sofort auf den Namen.
Ja,
und zwar Danny Boyle, oder?
Danny Boyle. Und seine Frau hatte das Casting übernommen auch. Und da war ich einer von 3 nachher, die in die engere Wahl gekommen sind für den Sidekick. Beim Bond gibt's ja, klar, Bond, dann gibt's 2 Frauen, dann gibt's, wie wir in der letzten Zeit wissen, den Hauptbösewicht, was meistens ein Oscar-Gewinner ist, ne? Javier Bardem, Christoph Waltz oder jetzt auch der
Rami Malek.
Rami Malek, ganz genau. Und dann gibt's den Sidekick. So. Und das war so, da war ich schon so 2-mal in der engeren Wahl. Und vom Gefühl, ich hatte dann auch die Termine und Meetings und so weiter gehabt. Aber dann ist das ja, vom Weg an der Regisseur, amerikanischer Regisseur, der es dann gemacht hat, der erfolgreich auf eine HBO-Serie damals gemacht hatte, Detectives, hieß der.
True Detectives
hat er gemacht.
Genau.
Aber der war toll in der TV-Serie, die er da gemacht hat, in True Detectives. Aber den haben die erstmals jetzt für so einen großen Feature-Film genommen. Und das merkte man dem Ganzen also an, ja.
Also der Fukunaga hat da, glaube ich, so auch so ein bisschen den Faden verloren zeitweise, ne? Und oder zu viele Handlungsstränge versuchen miteinander zu verbinden. Das tut ja kein, also es muss auch gar nicht so hintenrum und kompliziert und dann versuchen nochmal eine Stufe rein. Wie du schon gesagt hast, der Film ist einfach extrem lang.
Und ach Mensch, was war das toll in dem ersten? Der erste, ich denke, das gibt's ja gar nicht. Casino Royale, auch Relationship zu der Frau.
Mhm.
Bond war verliebt.
Mhm.
Und als sie zum Schluss starb, unten in Venedig, in dem Dings, da hast du Gänsehaut bekommen. Das hast du ihm abgenommen. Das hast du sonst in den Bond-Filmen nie erlebt. Wir haben dann immer, hau ruck und Action und Popcorn ist toll, alles in Ordnung. Aber hier war mehr. Und das kann der, das konnte der auch top spielen. Das hat er auch in The Girl with the Dragon Tattoo. Also war auch toll. Er hat riesig gespielt. Aber man muss auch dazu sagen, ein Regisseur hat es da nicht einfach, weil Bond ist schon vorgegeben. Da hast du eine Menge Leute, die mitsprechen, besonders die Produzenten. Und das ist schon Kampf. Und wenn du da nicht wirklich rangehst und machst und tust, also werden wir sehen. Also als Bond selbst werden die keinen Deutschen nehmen, ganz bestimmt nicht.
Ja, aber als Bösewicht gibt es ja eine Tradition, ne?
Es gibt die Tradition, richtig, aber da müsste ich ja dann, um den Hauptbösewicht müsste ich ja erstmal einen Oscar kriegen. Also das ist ja, ich bin zwar positiv in vielen Dingen, aber das ist, aber wie gesagt, es ist immer wieder, es ist ja nicht schlimm. Man ist, ich war in London gewesen, ich habe damals auch weit bevor ich zu einem anderen, war auch ein anderer Bond und bin dann damals nach London gefahren und habe damals die, der Mark Forster, der Regisseur, der ja auch gedreht hat, den zweiten, hat mich mit der Produzentin hat einen Termin für mich da organisiert mit Broccoli, also ja.
Die sozusagen das Erbe.
Die das Erbe genommen hat, richtig, ganz genau. Da bin ich nach London geflogen und hatte einen Lunch für 2 Stunden und war erst bei ihr im Office, in dem berühmten Office, ist ja halt Bowling. Dann hast du natürlich gedacht, Demi, hier sind sie schon alle gewesen, die Jungs. Ne? War bei ihr oben im Office, dann bei Lunch gehabt und war gut gewesen. Aber das heißt nicht, und hier kommen wir wieder, man meint immer, da meinen die Leute immer, na ja, der kennt den, der kann mich mal ruckzuck im Film reinbringen. Nein, das hat damit nichts zu tun. Es muss schon passen. Also die Castings sind schon toll, die Amerikaner da machen, auch hier in Deutschland, muss man sagen. Wenn man erst sich irgendwo manchmal in einer Rolle gesehen hat, zum Beispiel 1984, als Rocky IV gedreht werden sollte, noch vorher. Ich kann mich erinnern, ich bin in Berlin angekommen, hatte da einen Gastauftritt, ne, bei so einer Bodybuilding-Meisterschaft und direkt am Flughafen haben die mich angesprochen und wir hatten da einen Termin und da ging es um Rocky IV, ne?
Rolle von Dolph Lundgren.
Richtig, richtig. Ja, die waren natürlich clever gewesen. Dolph war perfekt besetzt. Aber die haben natürlich ein weltweites Casting gemacht, clever, weil sie dann natürlich auch gewisse Leute dann da reingezogen haben. Aber es war schon klar, dass der Dolph das spielte. Und wenn du das dann nachher siehst, dann sagst du, Mensch, ja, einmalig. Ja, das ist genau wie damals Thelma und Louise. Da wollte doch, hat er der Brad Pitt die Rolle bekommen. Und George Clooney hätte die gern gehabt. Hat auch Jahre zugegeben. Ich habe mit George Clooney damals auch nochmal Batman gemacht. Also was weiß ich, habe da 3 Tage dran gespielt. Also so ein Cameo mehr gemacht, sage ich jetzt mal. Aber er hatte sich den Film jahrelang nicht angucken können. Weil das war seine, mit Ridley Scott, Thelma und Louise, da wollte er diese Rolle haben. Und hat sie, Brad Pitt war es gewesen. Und er hat da nachher Jahre später gesagt, ich habe mir den Film angeguckt. Und er sagt, Brad Pitt war the right cast dafür gewesen.
Kann man sich auch gar nicht vorstellen. Das ist genauso wie Matrix mit Keanu Reeves. Die wollten ja ursprünglich mal Will Smith, hat man Jahre später herausgefunden. Das würde, im Nachhinein passt das dann auch.
Es ist enorm, wenn du weißt, wie viele Actors, also die Filme, die wir kennen, die auch erfolgreich geworden sind. Und jetzt könnten wir uns gar nicht einen anderen vorstellen, aber bevor derjenige, welcher Film das auch immer war, da drauf kam, waren zig andere Namen, vielleicht bekanntere und so, und die dann abgelehnt haben. Und dann erst beim 4., 5. Anfrage hat das ein anderer dann gemacht und der ist dann damit durchgestartet. Das gibt's halt eben auch, ne?
Das ist ja das Schöne, wie du schon gesagt hast, ne? Dass am Ende dann, keine Ahnung, die Rolle vielleicht auch immer die passende Person dazu findet. Also ich kann mir zum Beispiel Gladiator auch nicht ohne dich vorstellen bei dieser Szene, ne? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass jemals jemand anderes das hätte spielen können. Du passt da einfach wie Arsch auf Eimer.
Ja, das ist jetzt natürlich Brainwashing gemacht worden über 20 Jahre. Der Film läuft ja nach wie vor. Ja, nein. Ich muss sagen, als ich damals zum Casting ging, ich hatte da 6 Seiten, weiß ich nicht, und ich hatte das Skript übrigens von Gladiator damals gelesen. Die Rolle hatte Spielberg eigentlich für Arnold gedacht. die dann Russell Crowe bekam. Der wollte den Arno, hatte dem Arno das Skript geschickt.
Ach, wirklich? Okay. Ja,
und wir sind damals zu einem Opening gefahren, nach Planet geflogen, Planet Hollywood. Damals durfte noch im Privatflieger die ganzen Strecken machen, über Land. Heute macht man, nimmt man ja hoffentlich dann nicht mehr den Privatflieger, sondern die normale Airlines und dann vielleicht innerhalb des Landes fliegt man dann schon mal. Aber wie auch immer. Und ich habe da das Skript erstmals gelesen. Ich sage, kann ich das mal lesen? Ja, das ist ja mal. Und dann habe ich den Gladiator da gelesen und dann auch gar nichts mehr da erstmal von gehört später. Fand das natürlich toll. Und hätte Spielberg die Rolle als Regisseur, also übernommen, in Regie gemacht, dann hätte Arno das auch gespielt. Kann man sich jetzt alles gar nicht vorstellen. Aber er wollte, dass es, er hat dann jemand anders dafür gehabt und dann hat Arnold gesagt, nee, ist nicht. So, und dann war das Projekt erstmal wieder beiseite geschoben. Und dann haben die ja dem Ridley Scott damit überzeugt, dass sie ihm ein gemaltes Bild von Gladiator, also so ein richtiges Painting, so ein tolles, wo ein Gladiator in der Arena steht. Und da der sehr kunst, der hat auch in Kassel studiert übrigens, ist ein unheimlicher Zeichner und Maler auch, der Ridley Scott. Also unheimlich auch mit Kunst besessen. Und aufgrund dieses Bilds hat er das gesehen und das hat ihn dann so beflügelt, das dann zu machen. Und ja, und klar, heute können wir uns keinen anderen vorstellen als Russell eben halt. Und so, es ist immer ganz interessant. Oder nehmen noch mal von Godfather allein mit Marlon Brando. Wie oft wurden da die anderen Rollen von Robert De Niro, Al Pacino, wenn man sah, behind the scene guckt, wie oft wurde da gewechselt? Wer sollte ja, welchen stimmt. Part spielen? Ja, also es ist ein ganz...
The rest is history, wie man ja auch
sagt. Ja, richtig. Und wenn wir das fertige Produkt sehen, sagen wir, kann man es gar nicht vorstellen, dass da hätte irgendwie jemand anders das hätte machen können. Ja? Aber bevor es dazu kommt, bei diesen großen Filmen, da ist das dauert schon. Das ist schon eine Zeit. Und dann musst du natürlich zeigen. Deshalb kommen wir ja auch drauf. Wenn du einen Freund hast, Freunde, sonst würden nur Freunde, Bekannte und Verwandte im Filmbusiness arbeiten. Aber da ist die Kamera und beziehungsweise du gehst hin und dann musst du die Rollen
musst du
ein bisschen zeigen. Und ich muss aber sagen, nach dem Casting damals zu der gleichen Zeit. Die sind ja in Amerika auf, der Caster, der in New York saß, für Gladiator, ist aufmerksam geworden, weil ich, wir haben ja dann 99 gedreht, und 98 war meine Serie Conan ja in über 80 Ländern, und die spielte bei UPN, bei dem Channel 11 war das damals gewesen, war ich ja als Conan da. Was Arnold ja 80, an den Anfang der 80er Jahre als Kinofilm gemacht hat, da hatte ich als Serie gemacht. Und da suchten die einen Deutschen, also quasi einen deutschen Charakter. Und durch die Serie, die in Amerika lief, sind die auf mich aufmerksam geworden, haben meinen Agenten angerufen. Und da bin ich dann zu Universal Studios hin. Und ich muss sagen, nach dem Meeting, ich ging raus und ich hatte ein sehr, sehr gutes Gefühl. Irgendwie hatte ich das Gefühl. Und das war vor Weihnachten gewesen. Bin dann nach im Dezember dann drüber geflogen nach Deutschland. Und in der ersten Januarwoche so rief auf einmal mein Agent und dann sagte, du kannst gleich in Europa bleiben, weil die Dreharbeiten fangen im Februar an. Und du, der want you für die Rolle halt. Ne?
Geil.
Das ist dann, ist natürlich... das ist dann schon eine Sache. Und dann guckst du nochmal Ridley Scott. Ich weiß noch mein erstes Treffen, als ich am Set raus war. Wir erinnern uns ja an die Szenen, die ja im Wald außerhalb London stattfinden. Was soll ja Germany sein? Germania. Und er kam dann darunter mit einer Zigarre auch, ne? Monte Cristo 2 geraucht und in seinen Stiefeln begrüßt und so. Und I know you smoke too, hat mir dann auch gleich einer angeboten und so. Ganz Alex, ganz cool. Und dann bin ich später auch zum für Make-up-Testing gegangen und der Make-up, die kam an, er sollte Haare haben mit einem Hirokesenschnitt oder dies oder jenes. Und dann sagte ich dem, naja, vielleicht kann ich auch einfach so bleiben. Und we will see, the director has to decide. Und dann später kam Ridley ein, guckte rein, sah mich so an und sagte, Ich sage, er will einen Irokesenschnitt machen. Sag ich, weiß ich nicht. Man sagt, you stay like you are. Und
aber ich hätte dir auch nicht widersprochen, wenn du das nicht willst, in der Größe und Breite.
Man ist ja kein, man muss ja die Rolle dementsprechend spielen und anpassen. Aber in dem Original-Skript, Filme verändern sich natürlich dann auch immer, werden auch mal umgeschrieben, ein bisschen hin und her. Wenn man sich an die Anfangsszene erinnert, da sollte ich eigentlich den Anführer spielen, der Germanen.
Den wir am Anfang sehen. Der rauskommt aus dem Wald und im Prinzip
richtig. Und dann den Kopf hält und so weiter von dem Römer und so weiter. Und dann begegnen wir uns ja später in der Arena, weil er ist ja dann später auch, und wir sind ja im Grunde ein bisschen verfeindet. Also werden dann nachher freuen, weil er mir das Leben ja rettet, indem er sich da Hagen und dann schmeißt und weg, damit ich nicht überfahren werde, noch ein bisschen weitermachen, kämpfen kann. Aber ja, das wurde noch ein bisschen geändert. Und sonst wäre es wahrscheinlich ein 3-Stunden-Film geworden. Und es gibt natürlich Szenen, die dann auch an der Director's Cut zu sehen sind, auch vom Dialog her. Wer also mal den Director's Cut sieht, der sieht auch noch mehr Dialoge von mir. Und dann sitzt du beim ersten Mal da und kennst natürlich jede Szene, die du gemacht hast, und sagst, shit, die hätte ich noch gebraucht, dass die noch da reinkommt. Weißt du, die war auch Acting.
Also, um deine Rolle noch größer zu machen.
Ja, also es geht gar nicht, es war vom Dialog und vom Ganzen halt, war es eine tolle Rolle. Wo er dann nachher sagte, you see, Ralph, acting can be fun, right? First Blood hat er das genannt dann eben, ja. Und oder wie wir dann in die Arena reinmarschieren, das war eine große Szene. Du musst dir bedenken, wir sind so 40, 50 Leute, die durch einen schmalen Gang reingehen. Und dann gehe ich ja hinter Russell und sag ihm, die Götter mögen dich heute nicht oder die Farbe der Götter ist rot oder wie auch immer, gebe ich ihm so einen Dialog, in dem er vor mir geht und ich ihm den Dialog gebe. Da haben wir dann auch so, ja, 4, 5 Mal haben wir das Ganze gedreht. Und das ist nicht einfach so, Cut und 10 Minuten später fangen wir an. Die ganzen 40, 50 Leute mit den Tieren und so weiter müssen den ganzen Kreis wieder rumgehen, was wieder eine halbe Stunde dauert, bis wir in Position wieder sind. Dann hast du nur ungefähr vielleicht 6, 7 Meter, wo 2 verschiedene Kameras sind und du weißt, die sind bei dir drauf. Und du weißt auch irgendwo, das musst du ausschalten, dass wenn du es nicht gut bringst, wirst du, weißt du, er hat ja weitergeschrieben, die Rolle. Also die kannst du größer oder kleiner oder wie auch immer machen. Und das war ja noch nicht ganz fertig, das Skript. Und dann lag es nicht bei mir, an mir. Okay, war Licht irgendwo nicht. Und dann beim zweiten Mal war es ich dann gewesen, da hatte ich dann war ich schon aus dem Kamerawinkel heraus. Das musste ich auch in einer bestimmten Zeit sagen und muss trotzdem relaxed aussehen. Dann auf einmal hieß es, you know what, Ralph? The color is not purple. Weil erst sagte ich immer purple und das war auch im Skript so. Said that we have to change that. The color is red. Also wieder alle Mann, wieder alle 30 Mann wieder rum. Jetzt geht's schon langsam auf die Pause. Also Lunchtime ist in Amerika, ne? Durch die Screen Actors Guild ist genau um 1 Uhr Feierabend und dann werden die schon alle nervös. So, dann ging das nochmal los. Und dann habe ich mich irgendwo verhaspelt. Klar, erster Tag dann diese Szene und dann bin ich mit dem Russell, hat der Russell mich beiseite genommen und hat mir nochmal die Szene gespielt und so weiter, obwohl er nichts gesagt hat, ist er davor gegangen. Und dann hat es nachher reingehauen und ich kann mich erinnern, da geht er vor mir, es war eigentlich schon im Kasten und ich halte ihn an der Schulter, ziehe ihn nochmal zurück und sag nochmal die Line. Aber brauch dich nicht, verstehst du, damit, ich wusste, der Kamerawinkel ist da, damit wir es nochmal doppelt haben irgendwie. Ne?
Ja.
Aber das war auch die Szene, wo mir dann der als ich das erste Mal Spielberg dann sah, sagte er, sagt er, you're the guy from this role. Und er wusste dann auch sofort Bescheid. Er kennt jede einzelne Szene. Aber es war toll danach. Und dann fühlst du dich relaxter. Mein Gott, du hast immerhin, Russell Crowe hatte noch nicht so den Bekanntheitsgrad.
Er war der Rising Star
und so. Und dann hast du natürlich hier Richard Harris, verstehst du? Den habe ich. Ich meine, das sind alles ganz große, hochkarätige Schauspieler, gerade aus England war das ja alles besetzt. Da, die ersten zwei Wochen haben wir ja nur trainiert in London. Da habe ich ja, ja noch keine Szene gehabt. Die fing ja erst in Marokko an und später dann auf Malta. Aber das war zum Beispiel, wo die Szene am Anfang haben, wo er sagt, let's go and whisper. Das heißt, ja, wo der Russell sich mit dem Caesar, mit dem Richard Harris unterhält. Da stehst du dann hinter der Kamera mit dem German Honsu wieder dahinter gestanden und wir geschaut. Und dann legen die los, so 5-6 Minuten Dialogsachen. Und auf einmal, irgendwo hat er sich auch verhaspelt. Dann bleibt er eine Sekunde, 21, 22, und setzt dann da wieder an. Also der setzt nicht von Anfang an wieder an, um die ganzen 2-3 Minuten vorher zu machen, sondern wenn er sich einmal verhaspelt, nimmt er die, weil er kann, das kannst du cutten im Editing. Das sind Profis. Und dann geht der Richard Harris, auch beobachtet, hat jede Szene immer anders gespielt. Guckt er es so? Oder is it like this? Und dann minimale Sachen. Das blows you away. Wenn die beiden, das ist enorm. Die bringen das in Punkt und du fühlst dich da reinversetzt. So. Und danach sind wir dann erst rüber alle nach Marokko und so. Aber, es ist schon, sagen wir mal, du darfst das alles gar nicht durch deine Birne, durch deinen Kopf gehen. Du musst dich darauf konzentrieren, auf deine Sachen und normal gehen, weil wenn du dann drüber nachdenkst, boah, Richard Harris damals schon mit Marlon Brando gesehen, ne? In diesem und jenem. Und das sind Dinger, wo du groß mit geworden bist. Und jetzt stehst du mit denen vor der Kamera. Und ja, der Banco Lustig, der auch mit Spielberg gemacht hat, hat mehrere Filme dieses Zweite Weltkrieg-Drama, weil er war auch als im Konzentrationscamp und so weiter gewesen. Der sagte, dass dieser Film wird einen Oscar machen. Ich sag, wie kannst du das sagen? Wir drehen ja erst 3 Wochen, 4 Wochen. Ne? Er sagte, I feel it, sagt er. Irgendwie. Und wir hatten 11 Nominierungen, leider. Muss ich sagen, wir haben 5, also dann Oscars gewonnen, wobei der Hans Zimmer wirklich für die Musik hätte noch einen kriegen können und auch Ridley Scott hätte den kriegen müssen. Ja. Also 7 hätten wir kriegen sollen und die beiden, auch Ridley hat, das muss man sich mal vorstellen, da gibt's so viele Schauspieler und auch Regisseure, die so epic Filme gemacht haben, die haben teilweise bis heute keinen Oscar bekommen.
Ja, das ist immer ein bisschen problematisch. Ne? Ja. Das ist dann die Zeit einer bestimmten Person. Aber 2 letzte Fragen noch, mein lieber Ralf. Nummer 1, es geht ja das Gerücht rum, dass Ridley Scott Gladiator Sequel plant. Hast du davon was gehört? Und das, wäre das, ja?
Ja, das war mal vor 2 oder 3 Jahren mal im Gespräch. Ich habe dabei jetzt nichts mehr vernommen von. Du weißt, es gibt mehrere, bist ja auch... Du bist ja auch ein Filmlexikon, mein Lieber. Und das muss ich dir auch nochmal sagen. Also bei dir merkt man auch die Leidenschaft des Ganzen. Das kommt immer wieder toll heraus. Und dass du auch Filmfan bist. Und man muss auch Fan sein. Man muss selbst, auch wenn man in dem Metier ist, muss man immer noch Leidenschaft und Fan sein und auch den Respekt vor den Leuten haben, die sagen, mein Gott, ich kann mich also immer noch begeistern. Ja, auch für andere, müssen nicht immer Oscar-Filme sein. Mein Gott, wir haben viele tolle deutsche Schauspieler oder hier die Netflix-Serie Babylon, liebe ich. Ja. Da gibt es viele Sachen. Aber du bringst das auch immer gut auf den Punkt. Man merkt bei dir, aha, der hat Background, der weiß, mit dem kannst du überall, ja, der hat das Fachwissen, der weiß genau Bescheid und macht das. Und du kommst auch sehr gut an, deshalb, das spüren die Leute natürlich auch drüben. Und das merkt man auch. Allein schon an der Frage merkst du, hat sich da einer vorbereitet? Hat er eine Ahnung oder nicht? Wenn mich einer dann noch fragt, ja, wann sind Sie denn Mr. Universum geworden oder wann ist denn dieses? Dann sage ich, guck auf Wikipedia nach, sage ich. Aber stell mir nicht diese ganzen Fragen.
Auch mit der Stimme, ey. Guck mal Wikipedia nach.
Ja, nein, es ist, aber du entwickelst dich. Ich habe zum Beispiel diesen Film, der Humorlose, das wird Ende 22, Anfang 23 gedreht werden. Mit Pantherflex, da ist auch der Schweighöfer hat ja damals diese Firma mit 2 anderen gegründet, 2004, die ist im Moment enorm gewachsen. Und die Pantherflex wird diesen Humorlosen, den Tankred Lecht auch geschrieben hat, verfilmen mit mir in der Hauptrolle. Das ist wird auch von der NRW-Stiftung gefördert, das Skript wurde gefördert, die Idee also und auch Das wird in wahrscheinlich werden wir auch nicht nur in Köln, auch in Berlin, Belgien und Frankreich spielen. Und ist eben halt die Story eines stotternden Jungen, der nachher, als er mal einmal zuschlägt, Respekt bekommt und der zum Boxer wird und von seinem eigenen Management verkauft wird, verliert den wichtigsten Kampf, geht als Wrestler nach Amerika, wird unterm Humorlosen, ist sein Künstlername bekannt, weil er eben mal nicht spricht viel und stottert und macht und kommt dann zurück. Aber eine tragische, aber auch funnige, also lachendes und weinendes Auge und gibt dir das Skript aber gerne mal zu lesen.
Ja, gerne. Das lese ich mir gerne durch.
Ja, das ist natürlich dann
aber,
auch mal eine
aber gibt es denn Gladiator 2? Also um die Frage kurz zu machen.
Ja, also ich habe nichts aber davon gehört. Ich könnte mir auch, okay. Das ist sehr schwer, wenn man sowas wieder nachmachen, also als Remake machen möchte. Es wird immer der Erste da sein und der überschattet da natürlich viel. Vielleicht kann man die einen oder anderen ins Kino locken. Es kann eine andere, klar gibt's einen anderen Nachwuchs, eine andere Schauspielersache. Man würde ja auch, man hat ja dran gedacht, der Junge, der Kleine, sein Sohn quasi, dass der dann nachher das Ganze übernimmt. Aber Hollywood ist nichts unmöglich. Kann auch durchaus sein, dass das dann vielleicht irgendjemand mal nochmal in Angriff nimmt.
Ja, ich glaube, manchmal muss man aber Geschichten auch ruhen lassen, wie du schon richtig gesagt hast, weil es so unfassbar coole Geschichten sind.
Ne? Ja. Also.
Ja, also. Ralf, nochmal, weil ich weiß, du bist, also Nummer eins, du musst mir jetzt in die Hand versprechen, weil es so viele Projekte gibt und so viele Fragen, die du noch nicht beantworten konntest, dass du im Januar mit mir eine weitere Folge aufnimmst. Mama, weil dann können wir über etwas richtig Geiles reden.
Ja, oh ja.
Das über ist, noch eine ganz kurze Sache wollte ich mit dir sprechen, und zwar, wie wird man CFO? Chief Fitness Officer.
Tja.
Erzähl das ganz kurz. Worum geht's da?
Es geht um den E-Sport. Wir haben ja immer viele, gerade auch Jugendliche auch, die bis in die Nacht hinein irgendwo rumspielen, aber selbst sich nicht bewegen. Und hier geht's um Formel-1-Autos, in die man sich hineinsetzen kann und mit denen man also quasi simulationsmäßig fahren kann. Mhm. Und die sind so toll. Die sind auch wirklich da in Italien gebaut worden. Maranello sind so. Wir haben eine Eröffnung gerade kürzlich gehabt in München. Und da waren so, ich würde sagen so um die 25, 30. Sitzt du richtig drin. Und der bewegt sich auch genauso. Wenn du eingibst Nürburgring oder du gibst ein Monza.
Monaco, Katar.
Monaco, genau. Ja. Dann hast du auch genau die gleiche Strecke, das ist vom Computer direkt. Also wenn da eine Unebenheit ist in Katar und du fährst in Monaco, hast du eine andere Unebenheit. Das kannst du also wirklich fahren und sitzt da drin. Ich jetzt natürlich eingezwungen, ich konnte jetzt also, komme dann aus dem Ding gar nicht raus. Aber um da allein durchzukommen, da wird es auch Wettbewerbe später geben, Leute können auch Geld damit gewinnen, aber man muss fit sein. Nicht nur geistig, sondern auch körperlich sich fit machen.
Und dafür bist du zuständig
sozusagen. Und dafür, genau, das ist so das, was wir, es wird auch irgendwann leider wahrscheinlich die Formel 1, wie wir sie heute kennen, gar nicht mehr so existieren, sondern die wird dann eben halt über E sein. Da gibt's gesamte Teams, die weltweit sind, wo sich jeder Einzelne dann auch qualifizieren kann, in diese Autos dann auch reinzusteigen, beziehungsweise ist ja ein Simulationsgerät. Aber dieses Simulationsgerät da denkst du bist in einem richtigen drin. Das rattert richtig durch. Als ich dann 10 Minuten drin war, wurde mir so ein bisschen übel, ne? Nur weil ich auch so saß, ne? Und nicht so und so exekutieren konnte. Man muss also wirklich fit sein dafür. Und da wollen wir natürlich halt dann nicht nur die Jugendlichen, auch jeden anderen damit animieren, sich auch dementsprechend zu ernähren. Und auch zu trainieren.
Das finde ich cool. Ralf, Mensch, es ist immer eine große Freude, mit dir zu sprechen. Danke, dass du uns so einen großartigen Einblick gegeben hast, auch in deine Arbeit und das, was dich ausmacht. Ich habe es von Anfang an gesagt, du bist ein ganz toller, feiner Kerl. Und ich freue mich auf den zweiten Teil unseres schönen Podcasts.
Genau.
Und ich drücke dir bis dahin die Daumen für all das, was da kommt. Und ich hoffe, dann kannst du uns noch ein bisschen mehr erzählen.
Ja, vielleicht gibt es schon wieder ein paar Neuigkeiten. Auf jeden Fall wirst du bei Kong Fury bei mir vorbeikommen müssen, dann in München, wenn wir da die 3-4 Drehtage machen.
Ja, logisch. Ja. Da komme ich vorbei, dann mache ich mit dir im Set den Talk.
Machen wir irgendwas.
Du sagst mir Bescheid.
Ich sag dir Bescheid und du bist da.
Super. Ralf, danke dir.
Alles
bleib
gut.
Gesund und munter.
Danke
bis zum nächsten Mal,
mein Lieber. Frohes Weihnachtsfest, guten Rutsch. bleibt gesund und bis 22.
Freut euch auf den zweiten Teil. Ja. Tschüss.
Ciao.